sei mit uns allen. Amen. Ihr Lieben, was heute dran ist, das habt ihr ja sicher schon enträtselt. Es ist ein Wort, das wir alle sehr gut kennen, weil es bildhaft ist. Das Wort von dem Bau des neuen Tempels, in dem wir Gott sei Dank eingegliedert sind, die wir uns zu Jesus bekennen. Ich lese also aus dem Epheserbrief die Verse, dem zweiten Kapitel, die Verse 17 bis 22, Gemeinde Ephesus. Ich nehme an, Rajan, du wirst diese Gegend sehr gut kennen, nicht weit von Antalya entfernt. Paulus schreibt, ich lese nach der Hoffnung für alle, Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, die fern von Gott lebten und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Heiden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremdlinge und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht er aus dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Auf ihm ruht der ganze Bau, dessen Teile untereinander fest verbunden zu einem Tempel Gottes hinwachsen. Auch ihr seid Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Herr, verherrliche deinen Namen. Amen. Zuerst noch die Akustik, Jürgen, stimmt? Du verstehst. Okay. Drinnen und draußen, so haben wir gehört. Das Erleben der neuen Familie Gottes, das war für mich selbst etwas ganz Einschneidendes. Nun, als Kind war ich ziemlich gemobbt. Ich hatte mit 3 Jahren die Mutter verloren, Vater herzensgut, aber wenig Zeit durch seinen Beruf. Hatte schon meine Probleme gehabt. Und dann das Erleben in meiner Abiturzeit, kirchliches Abitur, Naumburg an der Saale. Eine kleine Erweckung. Menschen, ein Handwerker-Ehepaar hat 10 Jahre lang gebetet, dass Gott eine Erweckung schenkt in den Ausbildungsstätten dort in Naumburg. Und das passierte dann. Gott hat es erhört. Und ich durfte dabei sein. Dachte schon, ich sei ein Christ. Jemand legte mir dann nahe, doch das ganze Leben Jesus zu übergeben. Alles, die Schuld, alles, im Vertrauen, dass er richtig führt. Na, ich wollte ganze Sachen machen, also was muss ich tun? Hab mir also aufgeschrieben, alles das, was nicht stimmt gegenüber Gott. War so eine ganze DIN A5-Seite voll. Wenn ich das den Konfirmanden erzählt hatte, dann sagten die, was, so schlimm sind sie gewesen? Ja. Und nachdem das gewesen war, die Segnung dann, die Lebenshingabe, eine große Freude, als ich dann nach Hause gefahren bin. Und das Erleben dann unter den Geschwistern, ich bin so angenommen, wie ich bin, ich muss nicht irgendwie eine Fassade aufbauen. Ich kann zu meinen Schwächen stehen, die habe ich nun mal, haben andere auch. Und trotzdem geliebt, trotzdem angenommen, das ist wunderbar. Und dann auch, wenn man woanders hingefahren ist, zu irgendwelchen Konferenzen oder Tagungen, völlig fremde Leute, aber Geschwister, den gleichen Herrn angehörend. Wunderbar, ein Herz und eine Seele. Nun muss ich sagen, das muss auch gepflegt werden, auch gerade wenn man länger miteinander lebt. Denn ich habe auch anderes erlebt, wenn das kaputt geht. Da gibt es ganz, ganz schlimme Feindschaften unter Gläubigen. Und das ist schlimmer als unter Heiden. Also diese Gemeinschaft, die muss auch erbetet und gepflegt werden. Das ist nicht selbstverständlich. Als wir vor 6 Jahren nach Bad Schwalbach kamen, waren wir auch erst einmal Fremdlinge, so übersetzt das Luther, Fremdlinge, fremd. Und wir haben hier bei euch auch sehr schnell eine Heimat gefunden. Und wir sind sehr froh darüber, dass das so gut geklappt hat. Dass ihr uns angenommen habt, wo wir gar nicht mal Baptisten sind, sondern ganz normale Kirchenleute. Wir dürfen eins sein in unserem Herrn. Und das ist wunderbar. Und wir haben Geschwister gefunden, wo wir uns austauschen können, wo wir die Nöte sagen können und wir beten füreinander wechselseitig. Dafür sind wir euch sehr dankbar. Wir haben auch in der Kirchgemeinde Platz gefunden und Gott hat uns gesagt, in beiden ist eure Aufgabe, euer Platz. Und das ist auch gut so. Drinnen und draußen. Ich habe in meinen Dienstjahren beides erlebt. Menschen, die froh im Glauben gestorben sind und Menschen, die überhaupt keine Hoffnung haben über den Tod hinaus. Möglichst nichts merken, schnell sterben, nichts mitkriegen, dann ist alles passiert, meinen sie. Unsere Alten wussten es besser, wenn sie Lieder geschrieben haben, dieser Art, bewahre uns vor bösem, schnellen Tod, dass ich mich rechtzeitig darauf vorbereiten kann, vor Jesus zu stehen. So unvermittelt, unversöhnt vor Gott stehen und das eine ganze Ewigkeit lang, na Dankeschön, da möchte ich nicht tauschen. Also wir haben es gut, wir sind reich beschenkt. Wer zur Familie Gottes gehört, der weiß eben, das Entscheidende, das kommt noch. In dem völligen Vertrauen, du Vater macht's richtig mit mir, was auch kommt. Und wenn Schweres kommt, dann muss ich halt noch enger zum Vater ran an sein Herz. Dann geht vielleicht so manches noch, klappt noch manches weg, was nicht so nötig ist. Konzentration, aber das dürfen wir immer wieder erleben, habe ich auch erlebt. Er ist treu. Und wenn wir zu ihm schreien, wenn wir es nicht packen, dann hört er. Ich wüsste kein einziges Mal, wo er es nicht getan hätte. Draußen im alten Bund, Stiftshütte und Tempel sprechen eine klare Sprache. So wie du ohne den Vermittler Jesus Christus bist, so wie du ohne Vermittler zu Jesus bist, bist du draußen. Die Bürger von Jerusalem hatten das Bild, den Tempel vor sich auf dem Berg Zion. Und das ganze Volk kannte den Tempel. Zu Jesu Zeiten strömten viele Menschen dorthin. Aber die Nichtjuden, die mussten draußen bleiben. Die kamen nicht weit. Bis zum Vorhof der Heiden. Bis dahin konnten sie kommen. Und nicht weiter. Es sei denn, sie würden Proselyten, also konvertierten mit. Zum Judentum. Die Frauen, die konnten schon ein Stück weitergehen. Vorhof der Frauen. Männer konnten noch weiter, gab damals Unterschiede. Ist ja heute auch so an der Klagemauer noch, die Seite, wo die Männer hin können und wo die Frauen sind. Gott sei Dank sind wir in Christus eins, dass es sowas bei uns nicht mehr gibt. Auch so war es. Und dann die Priester noch ein Stück weiter, und dann gab es aber das Allerheiligste, der Vorhang im Tempel. Mit der Bundeslade als Symbol der Gegenwart Gottes, wo er sich auch dazu bekannte und sich verherrlichte. Seine Gegenwart da war in besonderer Weise. Seine Schechina. Und deutlich, ihr könnt selbst die hohen Priester nicht dahin kommen. Außer einmal nur im Jahr an dem Versöhnungstag. Da ist das Wort Versöhnung wichtig. Und wie? Mit dem Blut eines unschuldigen Lammes. Damit es auch klar und ganz deutlich, wie viele anderes auch die Opfergesetze, versöhnt mit Gott geht nur über stellvertretendes Leiden. Dass ein anderer die Schuld, ein Unschuldiger die Schuld auf sich nimmt und dafür stirbt. Und das müssen wir gerade in unserer heutigen Zeit festhalten, wo gerade das angefochten ist. Diese einzigartige Stellung Jesu angefochten ist, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Fundament, Grundlage. Da war also einer, wir kennen alle diese Geschichte, der kommt von weit her, aus Äthiopien, eine weite Reise, heiß, trocken, müde und abgespannt kommt er an Jerusalem, will in den Tempel, uns geht nicht, kommt nicht weiter als in diesen Vorhof der Heiden. Wir kennen alle diese Geschichte, er kauft sich eine Bibelrolle, die Jesaja-Rolle, liest darin und Gott schickt ihm einen Menschen. Ein Menschen, der ihm hilft, in Philippus die Schrift auszulegen. Und er saugt das auf wie einen trockenen Schwamm, das Wort Gottes, und es funkt. Er kommt zum Glauben, lässt sich taufen und auch er zieht seine Straße fröhlich. Warum ist das möglich nach all dem, was da waren, in Opfergesetzen und so weiter, die ja Gott selbst gegeben hatte. Das ist nicht menschliche Erfindung gewesen. Warum ist das möglich auf einmal? So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen. Luther-Übersetzung. Gott macht aus etwas Vorläufigem Endgültiges. Er selbst zerreißt das Trennende. Als Jesus stirbt, da zerreißt der Vorhang im Tempel. Von oben nach unten, nicht von unten nach oben, nicht menschengemacht, das wollen wir nicht mehr, sondern Gott macht das Hindernde frei. Wir dürfen kommen zu Gott. Es ist geschehen, die Versöhnung ist geschehen, das worauf diese Lämmer nur hinwiesen, das ist jetzt endgültig in seinem Kreuzestod. Angelpunkt der Welt- und der Heilsgeschichte, dieses unscheinbare Wirken da am Kreuze Golgatha. Wer hat das schon passiert, kapiert, was da passiert? Neuer Bund, Gesetz ins Herz geschrieben. Alle können kommen, die an Jesus glauben. Dann gibt es eine andere Trennung, solchen, die auf Jesus glauben und die nicht glauben. Aber das ist dann freiwillig. Zugang hat jeder, der will. Der Wille ist schon gefragt. Und beide, die Judenchristen, darum geht es im Epheserbrief, und die Heidenchristen, zu denen wir gehören, dürfen kommen. Frieden, Shalom, viel mehr als unser deutsches Wort darstellen kann. Das ganze Heil ist da. Frieden beiden, Judenchristen, Heidenchristen und Zugang, der ist frei. Ein neuer Tempel entsteht. Das hat auch Jesus gesagt, dass das erst einmal vorübergehend ist, dieses Gebäude, diese großen Quadern, diese Mauern. Brecht diesen Tempel ab, so bei Johannes, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Er spricht aber zu Johannes von dem Tempel seines Leibes. Der Leib Christi, ein anderes Bild, das sind auch wir. Er das Haupt, wir die Glieder. Der Tempel, die Christenheit. Und wir sind Steine dieses neuen Tempels. Hier an der Westmauer, auch Klagemauer genannt, sieht man, wie die Steine ineinander gefügt waren, passend. Man kann sich vorstellen, die Verwitterung über 2000 Jahre weggenommen, genau passend. Das ist die Phase, in der wir jetzt zubereitet werden, dass wir passend gemacht werden. Da ist der eine Stein vielleicht zu groß, Stolz. Macht das Gott ein bisschen kleiner, dann passen wir hinein in die Gemeinschaft der anderen. Einer stützt den anderen, ich will das Bild nicht allzu weit ausmalen. Einer kann auf den anderen bauen, sich darauf verlassen, stützen, ergänzen. Und dieser neue Tempel ruht auch auf einem Fundament. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Wir kennen das Bibelwort, welcher ist Jesus Christus. Wird uns immer wieder gesagt, ohne Jesus geht's nicht. Da ist vieles in unserer heutigen Zeit und Diskussion angesprochen und da gibt es auch keine Kompromisse in diesem Punkt. Dafür sind Menschen und gehen Menschen bis heute ins Martyrium. Ein Grund. Ich weiß nicht, wer diese Steine des Fundamentes gesehen hat in Jerusalem. Frauen dürfen da leider nicht hin, das ist auf der Männerseite, da ist so ein Torbogen, da kann man hinein und sieht diese riesen Klötze und Blöcke aus der Zeit des Herodianischen Tempels. Also wirklich faszinierend, diese Grundlage. Apostel und Propheten. Apostel, Menschen, denen Gott die Leitung der Gesamtkirche anvertraut, der Kirche Jesu Christi, die eine heilige christliche Kirche. Es gibt bis heute Menschen, die diesen Blick haben und diesen Zusammenhang wahren und dafür beten und knien, dass diese Kirche Jesu Christi wächst und vollendet wird. Wir wissen um die Schwierigkeiten, auch der Spaltungen und Trennungen und gegeneinander Kämpfe und so. Wir wissen das. Aber es gibt Menschen, denen legt Gott in besonderer Weise ans Herz, dafür für diese Schuld in die Knie, auf die Knie zu gehen. Und zu flehen, denn er will ja wiederkommen und eine heilige Braut empfangen. Die Apostel und die Propheten, der Auslegung gibt es verschiedene Meinungen, welche Propheten sind gemeint, des Alten Testamentes oder Propheten der Gegenwart. Die des Alten Testaments sind es natürlich auch. Mose, Elia, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die vielen anderen. Aber prophetischer Dienst, da legt auch Paulus ganz besonders Wert drauf. Ich wünschte, ihr würdet alle prophetisch reden können. Das heißt ja nicht, dass man irgendwelche Zukunftsdinge da weiß. Nein, das heißt, was ist jetzt für die Gemeinde dran, von Gott her? Das heißt prophetisch reden heute. Wie gesagt, wichtig, ein Fundament zu haben. Fundament, das Wort Gottes, die Bibel und lebendige Menschen, beides gehört dazu. Wenn es klappt, dann fahren wir nächstes Jahr nach Volkenroda, Freizeit. Und da ist mir wichtig, dieses Symbol auch, ist gut zu sehen trotz der Helligkeit, ja. Die alten Grundmauern sind da geblieben, die hat man nicht weggerissen. Die alten Mauern, die sind da, da ist schon viel drüber gegangen, kaputt und alles Mögliche. Bild für die Kirche, nicht? Und es wird ein neues darauf gebaut. Auf alten Fundamenten, auf alten Grundlagen. Nicht auf Sand gebaut, sondern auf eine feste Grundlage. Es ist klar, dieses eine, Jesus ist der Eckstein, nach dem sich alles ausrichtet. Ich denke nur an die Bergpredigt. Wären wir Menschen so weit, danach leben zu können, wir brauchten keine Armee, nicht mal Polizei. Er ruft in die Nachfolge. Er ruft genau so zu leben, Feindesliebe. Und was, das will ich jetzt nicht alles und kann ich auch gar nicht anführen. Jesus ist Grundlage, Eckstein. Und das Wort gibt es her, gleichzeitig auch der Schlussstein. Logisch. Sagt ja, ich bin das Alpha und das Omega, also erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabetes, Anfang und das Ende. Er war bei der Schöpfung dabei, in dem Logos, von dem Johannes spricht, der Logos selbst schafft und nichts, was nicht durch den Logos geschafft ist, er ist es. Und dann bis zum Ende. Zu ihm wächst alles hin. Du weißt, ich nicht bei der damaligen Architektur, welche der Rolle der Schlussstein spielte, auf jeden Fall in Bögen, die gab es zur Zeit des Alten Testamentes, zur Zeit der Bibel auf jeden Fall. Hier ein Bogen auf diesem Bild, das zum Tempel führt. In der Rekonstruktion, der war ja voll vergoldet, der Tempel, Schlusssteine. Und in vollendeter Weise in der Gotik. Dieses Zusammenführen im Gewölbe, der Kuppel und der Schlussstein, die haben das so richtig ausgelegt, ist Jesus Christus selber. Der führt zusammen und hält zusammen. Und je näher wir zu Christus kommen und zu seiner Lebensweise und Seinsweise, je enger kommen wir auch zusammen. Und das ist konfessionsüberschreitend. Da finden wir unter den Orthodoxen wunderbare Leute, in denen Christus ganz lebendig ist. Wie auch unter den Pfingstlern, Baptisten, wie auch immer. Er führt zusammen. Und er überwindet das Trennende, zerreißt auch da den Vorhang, der trennt. Und wir dürfen füreinander beten, für diese Einheit beten. Wunderbar, dass wir dabei sein dürfen in diesem Gebäude. So eine Mauer vielleicht von einer alten Dorfkirche macht es deutlich. Da ist keiner zu klein. Keiner zu unscheinbar. Die Dienste sind ganz verschieden. Es gibt sichtbare Dienste und es gibt unsichtbare Dienste, die aber keineswegs weniger wert sind. Da ist die alte Uroma, die zu Hause nur noch im Bett liegen kann und die kann aber beten.
Und das Wort erhört. Und was ist das für eine Macht, das Gebet, die Fürbitte?
Ich hatte sie gesagt, damals in Naumburg 10 Jahre gebetet und ich bin auch eine Frucht davon, möchte ich sagen. Mit schlichten Leuten Gebet. Und das ist ganz wichtig. Das würde ich sagen, das ist ein großer Stein. Und die Verschiedenartigkeit zusammengehalten, wodurch? Durch den Mörtel. Was ist das? Einmal der Heilige Geist und natürlich auch die Liebe, die zusammenführt, zusammenhält. Die Gesinnung, dass man sich nicht verklagt, sich auch nicht reibt an den Eigenheiten des anderen, sondern ihn mit einbezieht. Okay, da ist halt so, nicht? Gehört aber dazu, ist Schwester, ist Bruder. Der ganze Bau von Gott zusammengefügt und er wächst. Wunderbar zu hören, wie in Gebieten, den anderen Religionen herrschen, Jesus selbst durch Visionen Menschen zur Umkehr führt. Dass Jesus selbst da ist, erscheint wie dem Paulus damals. Und Menschen finden ihn, kommen zum lebendigen Glauben und werden fröhlich wie dieser Kämmerer und nehmen sonst was in Kauf, die Heimat zu verlieren, sonst was. Es ist ihnen aber wert, weil sie wissen, was sie da haben für ein Reichtum. Er wächst. Wir dürfen dabei sein. Wir dürfen bitten, dass auch Gott bei uns noch einmal neu in unserem Land, noch einmal neu eine Erweckung schenkt in dem Land der Reformation, die wir so satt sind. Und wir wissen ja, Jesus sagt, wehe euch Reichen. Das sagt er nicht unbedingt denen, die viel Geld haben, sondern denen, die meinen, das wär's, damit ist mein Leben abgedeckt und abgesichert. Wehe, wenn es nur das ist. Reiche Kornbauer. Und das Problem haben wir natürlich hier in Europa, wo wir so satt sind und wo wir so abgesichert sind. Uns geht es doch so wunderbar, wie noch nie in der Geschichte unseres Landes. Das ist eine Gefahr. Wir dürfen auch dankbar sein für jedes Stück, was wir haben. Für alles Auskommen, für alle Geschwister, die wir haben, dürfen wir danken, sollen es auch immer wieder tun. Danken, danken, danken. Aber auch lernen, loslassen zu können. Wenn man älter wird, muss man ohnehin Stück für Stück loslassen. Ganz am Ende alles loslassen. Man kann es jetzt schon einüben. Bitten, dass er neu eine Erweckung schenkt und dass wir natürlich auch fragen, wo ist unser Platz, wenn wir es noch nicht wissen sollten, im Gebet für untereinander. Die Gaben, die er mir gegeben hat, sind ja nicht für mich privat, sondern die darf ich nutzen. Ich freue mich, dass wir miteinander wachsen dürfen, ihm entgegen. Amen. Und der Friede von Gott, der so viel höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Sinne und Herzen in ihm, in Jesus Christus. Amen.